Das hier ist die zweite Episode von White Tiger, ein Kindermord im Internet. Die ersten beiden Folgen dieses Podcasts sind kostenlos verfügbar. Alle weiteren Episoden hörst du exklusiv mit einem Bild Plus Abo auf Spotify, Apple Podcasts in der Bild App oder direkt auf bild.de. Alle Links dazu findest du wie gewohnt in den Shownotes. Es werden in dieser und anderen Episoden unter anderem die Themen Suizid und schwere physische und psychische und sexualisierte Gewalt thematisiert. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, hör dir den Podcast vielleicht besser mit einer vertrauten Person an, mit der du die Folgen auch unterbrechen kannst, um dich über das Gehörte zu unterhalten.
Dieser Fall, über den die Ermittler hier in Hamburg im Polizeipräsidium heute berichtet haben, der hat eine bundesweit noch nicht dagewesene Dimension, was den Umfang angeht, aber ja auch was die Brutalität der Ereignisse angeht.
An international network of predators called 764 is using seemingly innocent games to target children in the most violent and gruesome ways.
Beschuldigt ist ein 20-jähriger Bürger mit deutsch-iranischer Staatsbürgerschaft.
Der Kommilitone hatte mir im Nachgang auch noch ein Foto zugeschickt, wo man Sharia J. mit Sakko und sehr adrett gekleidet sieht darauf. Auch da hat er einen Ausdruck und einen Blick auf diesem Bild, der mit unserem heutigen Wissen einfach sehr, sehr gruselig wirkt.
Ein Netzwerk von Pädophilen, das mit unschuldigen Spielen und in Internetforen Kinder anlockt, um sie zu verletzen und zu quälen. Das klingt im ersten Moment wie ein Roman von Stephen King. Eine Fiktion. Es ist aber leider keine Fantasie. Das ist wirklich passiert. In Hamburg und an unzähligen anderen Orten auf der Welt. Ein 20-Jähriger sitzt deshalb wegen Mordverdacht in Haft. Was hat der Staatsanwalt nochmal über diesen Mann erzählt, der festgenommen wurde? 123 Straftaten soll er als Teil einer Internet-Community begangen haben. Darunter 39 Körperverletzungen, weil er Kinder dazu brachte, sich selbst weh zu tun. 3 Mordversuche, weil er Kinder in den Selbstmord treiben wollte. Und ein Mord, weil es ihm einmal gelungen ist. In einem Internet-Chatroom soll er einen Jungen aus den USA dazu gebracht haben, sich vor laufender Kamera zu erhängen. Er sah dem Kind live beim Sterben zu. Wer ist dieser Mann und warum zur Hölle tut er sowas? Ihr hört White Tiger, ein Kindermord im Internet. Mein Name ist Kai Feldhaus und dies ist Folge 2, Der weiße Tiger. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Bei mir ist immer noch unser Reporter Jan-Henrik Dobers, der tiefer in diesen Fall eingetaucht ist, als es der Seele gut tut. Wir gehen nochmal zurück zu jener Pressekonferenz, zu der Polizei und Staatsanwaltschaft am 18. Juni 2025 eingeladen hatten. Zur Erinnerung, dort wurde von der Festnahme des 20-jährigen Mannes berichtet, der einen deutsch-iranischen Hintergrund hat und dem diese 123 Taten zur Last gelegt werden. Wir bringen uns noch einmal kurz auf Stand und hören rein, was der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel bei der Pressekonferenz über diesen Mann zu berichten hatte.
Dieser ist unter seinem Pseudonym White Tiger Teil einer international agierenden Internetgruppierung, die wir gleich noch näher darstellen werden. Wir werfen dem Beschuldigten Mord, versuchten Mord, sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und weitere Taten vor, insgesamt über 100. Der Beschuldigte ist in der Nacht zum gestrigen Tag durch Spezialkräfte im elterlichen Wohnhaus in Hamburg festgenommen worden. Zugleich wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Das Verfahren wird seit Februar 2023 beim Landeskriminalamt geführt und geht auf Informationen zurück, die wir vom FBI erhalten haben.
Nochmal zur Einordnung. Das ist der Polizeipräsident, dem vermutlich in der weiten Welt der seelischen Abartigkeiten nicht so wahnsinnig viel fremd ist. Er redet über den Täter, einen Namen hören wir aber noch nicht. Den hast du dann herausgefunden, Jan-Henrik.
Wir hatten zwar zu dem Zeitpunkt den Rahmen, die Vorwürfe, die dem Verdächtigen gemacht werden, aber das, was wir als Journalisten am Ende ja herausfinden wollen, Das funktioniert wirklich nur, leider muss man sagen, über inoffizielle Wege. Und so haben wir über anderthalb Stunden bestimmt 20 Personen angerufen und gefragt, wissen Sie dazu was? Haben Sie was gehört? Gäbe es einen Ansatzpunkt? Es ist im Prinzip immer der gleiche Weg. Es ist ein Herantasten, ein Kreisziehen um etwas, um weiterzukommen. Und vor allem wollten wir wissen, hat denn überhaupt jemand von diesem mutmaßlich sehr großen Einsatz mitbekommen? Aber überall haben wir im Prinzip nur Schweigen oder Unwissen mitgeteilt bekommen. Aber dann kam der Moment, das würde ich jetzt mal als journalistisches Reporterglück bezeichnen. Es hat uns dann jemand angerufen, der mit den Akten vertraut ist. Und der hat uns gesagt, dieser Typ heißt Sharia J.
Was hat euch denn dieser Informant noch erzählt?
Er hat uns erstmal den Namen des Tatverdächtigen verraten und einen Tipp gegeben, wo wir uns nach ihm umhören können. Wo wir möglicherweise Menschen treffen, die Sharia J gut kennen. Und er hat uns im Prinzip den entscheidenden Hinweis geliefert, um anzusetzen für die Recherche. Und wir sind dann direkt vom Polizeipräsidium in eine kleine Wohnstraße gefahren. Wirklich sehr, sehr gediegen, gelegen. In einem östlichen Stadtteil von Hamburg. Marienthal heißt er. Um uns dort auf die Suche zu begeben. Im Prinzip war das eine Ecke, die sehr gut bürgerlich ist und in der es überwiegend ein intaktes nachbarschaftliches Umfeld gibt. Also normalerweise keine Gegend, in der man Schwerkriminalität erwarten würde.
Okay, das heißt, ihr wusstet, dort hat der Mann gelebt, über den auf dieser Pressekonferenz geredet wurde.
Richtig, wir hatten im Prinzip den Rahmen, wer das sein soll, wo er lebt, wie alt er ist. Und wir wussten aber nicht, wo genau das ist. Also wir kannten diese Straße jetzt nicht. Als Polizeireporter, wenn man viel unterwegs ist, kennt man zwar die großen Hauptschlagadern der Stadt in Hamburg, die am Ende Teile auch verbinden. Wir haben uns jetzt nicht davor damit befasst, was das für eine Adresse ist. Man fährt dann da einfach hin und legt los. Und dann standen wir am Ende vor einem noch nicht so lange fertiggestellten Grundstück mit zwei wuchtigen, edel gebauten Villen, die in drei Parteien jeweils unterteilt waren.
Zwei Häuser also mit jeweils drei Parteien auf einem Grundstück. Da war also offenbar Geld zu Hause.
Ja, das war auch mein erster Eindruck. Ich stand dann da vor einem schwarzen Metalltor und blickte dann erst einmal drauf auf das Grundstück und dachte mir, dass es im Prinzip nicht der Vorstellung entsprach, die ich hatte, bevor ich an diese Adresse gefahren bin. Das Tor stand offen und der Kollege und ich, wir sind dann direkt zu dem ersten Adressschild gelaufen, das wir gesehen haben. Das war an dem linken Gebäude, auf das wir zugegangen sind und haben uns das erstmal angeguckt. Und auf dem Klingelschild standen ausschließlich iranische Namen. Und dann haben wir geklingelt.
Rechnet man als Polizeireporter in so einem Moment auch damit, dass der Empfang vielleicht nicht so wahnsinnig freundlich werden könnte?
Ich habe immer im Hinterkopf, eigentlich jedes Mal, wenn ich an einer Tür klingel, wo man nicht weiß, was hinter dieser Tür jetzt lauert und auf mich wartet, versuche ich mir immer einen Fluchtweg vorher zu überlegen, wie ich möglichst schnell von dieser Tür wegkomme, weil ich ja nicht weiß, was da jetzt passiert. Kommt da jetzt nur ein verbaler Angriff oder möglicherweise sogar eine körperliche Attacke? Ich habe jedes Mal wirklich einen hohen Puls, wenn es kurz vor einer Gesprächssituation steht. Und ich würde nicht sagen, man ist zittrig, aber man ist sehr, sehr angespannt. Und der Körper, der ist dann in so einer Art Alarmmodus, weil ich ja nicht weiß, was sind das für Menschen, die mir begegnen? Wie sind sie aufgeschlossen mir gegenüber? Und möglicherweise erntet man eben auch viel Wut, die dann an der Tür lauert. Deshalb war ich schon ein bisschen nervös, als wir da geklingelt haben. Das muss ich mir schon eingestehen.
Die Person, die euch dann die Tür geöffnet hat, ist euch aber gar nicht so feindselig gegenübergetreten.
Der Erste, der dann nach dem Klingeln an der Tür stand, war der Vater. Ich würde schon sagen, es war ein etwas älterer Herr schon, bisschen kleiner, wirkte sehr gebildet und von Grund auf schon sehr höflich. Wir haben uns dann vorgestellt als Journalisten und erzählt, für welches Medium wir schreiben, was unser Interesse ist. Und da gab es eigentlich keine wirkliche feindselige Reaktion erstmal darauf.
Kannst du dich noch erinnern, was das Erste war, das er gesagt hat?
Er sprach in wirklich sehr gutem, flüssigem Deutsch, dass er von den Vorwürfen gegenüber seinem Sohn auch erst seit dem nächtlichen Einsatz der Polizei wisse und fing dann an auszuführen, dass sich sein Sohn während der Corona-Zeit zurückgezogen habe und dass das in der Zeit sehr sozial schwierig für ihn gewesen sei. Und dann, nach diesen 2-3 Sätzen, war dann aber Ende. Er beendete dieses schon sehr kurze und im Prinzip ja nicht wirklich produktive Gespräch damit, dass er sagte, dass er das jetzt auch alles verarbeiten müsse und dass das alles für ihn nicht verständlich sei, wie das alles passieren konnte. Er hat zwar Andeutungen gemacht, aber die waren überhaupt nicht verständlich für uns, warum er sie jetzt so gesagt hat.
Und du wusstest zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Vater dich anlügt.
Das stimmt. Wochen später habe ich dann erfahren, dass der Tatverdächtige bereits Ende 2021 im Fokus der Ermittler stand. Als nämlich im Spätherbst das FBI den deutschen Ermittlern von Straftaten des Hamburgers berichtete. Und die deutschen Strafverfolger hatten Sharia J. dann am 21. November 2021 zur Vernehmung geladen. Da ging es beim Erstkontakt zumindest mit der Polizei, nämlich schon um die Verbreitung von Kinderpornografie. Und weil der heute 20-Jährige damals eben noch minderjährig war, musste bei der Vernehmung ein Elternteil dabei sein. Und das war in dem Fall die Mutter, die auch diese Vernehmung unterschrieben hatte und bezeugen musste, dass alles so seine Richtigkeit hat, was ihr Sohn dort ausgesagt hat. Das spricht also alles dafür, dass der Vater uns nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Er kann zumindest nicht zum ersten Mal davon gehört haben, dass sein Sohn im Fokus von Ermittlungen stand.
Da reißt du einen ganz spannenden Aspekt an, wie nämlich die deutschen Ermittler Sharia J. überhaupt auf die Schliche gekommen sind. Durch einen Tipp aus Amerika.
Richtig. Im Sommer 2021 ging bei den deutschen Behörden ein wirklich alarmierender Hinweis ein. Er kam, wie so viele dieser Art, muss man ehrlicherweise sagen, nicht direkt aus Deutschland, sondern aus den USA, vom FBI. Grundlage dafür ist wie in vielen Fällen ein amerikanisches Bundesgesetz. Dieses Bundesgesetz verpflichtet Internetprovider dazu, Inhalte, die in irgendeiner Form strafrechtlich relevant sein könnten, insbesondere solche im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung von Kindern, an das sogenannte National Center for Missing and Exploited Children weiterzuleiten. Das ist quasi eine Organisation, die sich um diese Themen kümmert. Und diese halbstaatliche Organisation sammelt dann diese Hinweise, prüft sie und leitet sie an Ermittlungsbehörden weiter. Weltweit. Diese Berichte werden täglich über gesicherte Verbindungen an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden übermittelt.
Und worüber wurden die deutschen Ermittler da genau informiert?
Am 7. Juli 2021 bekam das BKA eine Meldung. Laut den Erkenntnissen sollte ein unbekannter Nutzer auf der Plattform Discord möglicherweise kinderpornografisches Material hochgeladen haben. In diesem Report waren ganz genaue Daten enthalten. Das Video, um das es ging, wurde am 6. Juli 2021 um 21.54 Uhr deutscher Zeit gefunden. Der letzte Login des Nutzers war am selben Tag um 20.08 Uhr. Mit der IP-Adresse 46.94.18.81. Als Benutzername hatte der Verdächtige den Namen White Tiger Raute 5866 angegeben. Dazu stand dann eine E-Mail-Adresse in der Auswertung mit dem Namen aa1.sushi@gmail.com. Ich habe mir die E-Mail-Adresse mal angeguckt, die ist im Prinzip deaktiviert. Also man kann mit dieser E-Mail nichts mehr anfangen. Das BKA ist mit diesen Informationen dann an das zuständige Landeskriminalamt in Hamburg herangetreten, die sich auf Bundesländerebene quasi dann um solche Fälle kümmern und am Ende auch diejenigen sind, die den Fall bearbeiten und zugreifen.
Lass uns noch einmal zurückgehen zu der Weißen Villa in Hamburg, also zurück zu Sharias Vater. Er hat dir gegenüber ja eingeräumt, dass sein Sohn relativ viel Zeit im Internet verbracht hat. Das ist jetzt nicht untypisch, das machen andere junge Menschen auch. Aber ihm ist ja offenbar aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz normal gelaufen ist.
Das ist auch ein Punkt, was mir bis heute nicht so ganz klar ist. so wie er gesprochen hat in diesem Erstgespräch, weiß ich wirklich auch bis heute nicht, ob er es jetzt nicht verstehen wollte, den Umfang dieses Einsatzes, also dieser nächtliche Einsatz, als mitten in der Nacht ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando sich diesem Haus genähert hatte und zwischen 2 und 3 Uhr auf dieses Grundstück eingedrungen ist. Und aus meiner Sicht stellte sich dann das schon so ein bisschen dar, so wie der Vater das ausführte, ja gut, mein Sohn, der ist zwar in eine schwierige Lage gekommen, aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Also quasi in der Nachbetrachtung verstehe ich nicht so ganz, wie er diesen sehr umfangreichen Einsatz so, ich sag mal, runterspielen konnte. Also ich will ihm jetzt nicht Realitätsverweigerung vorwerfen, aber ich hatte das Gefühl, trotz seines gebildeten Hintergrunds, den ich jetzt nach der Recherche einfach mal annehme, hat er das bagatellisiert.
Naja, das mag ja auch so ein elterlicher Schutzmechanismus sein, dass man sich sagt, das kann jetzt alles nicht so schlimm sein, das wird sich schon aufklären. Das ist doch wahrscheinlich der allererste Reflex, den man automatisch mitbringt. Der Vater hat also das Gespräch nach relativ kurzer Zeit beendet. Ihr habt aber trotzdem noch mehr herausgefunden über diesen jungen Mann.
Exakt. Nachdem der Vater das Gespräch dann höflich beendet hatte, sind wir zum gegenüberliegenden Haus, das auch im Besitz von Shariayots Vater ist und in dem auch vorwiegend persische Menschen leben. Wir haben da sehr, sehr nette Menschen angetroffen, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch von überhaupt nichts wussten. Der Einsatz, der war so dezent und so niedrigschwellig abgelaufen, dass scheinbar auch von der Geräuschkulisse die nichts mitbekommen hatten. Und alle, und das fand ich schon sehr interessant, die wir da gesprochen haben, sagten, ja, wir kannten den jungen Mann, aber wir haben ihn selten gesehen und er wirkte immer so ein bisschen verschroben. Sprich, es war eigentlich nicht so wirklich viel wahrnehmbar von ihm. Man kannte ihn, wusste auch, wer er ist und wer der Vater ist vor allem, weil das war ja auch der Vermieter von den Menschen, die dort lebten. Aber es war jetzt niemand dabei, der irgendwie mal hätte beschreiben können, was führt er eigentlich für ein Leben und wie wird das nach außen auch wahrnehmbar. Wir haben nur eine Person noch getroffen, die hatte ein bisschen ein Problem damit, dass jetzt wir die ersten Reporter waren auf diesem Grundstück und da unsere Nase in scheinbar fremde Angelegenheiten steckten, weil er sagte, ja, er hat kleine Kinder und er möchte nicht, dass die hier an diesem Ort in irgendeinen Fokus reingeraten. Und im Nachgang, und das war ehrlich gesagt erschreckend, habe ich dann in den Ermittlungsunterlagen gelesen, dass neben den Sachen, die Shariayot im Netz vorgeworfen wurden, er wohl auch so eine Art Spanneraufnahmen aus der Nachbarschaft aufgenommen hatte. Also Menschen, die dort gegenüber lebten, mit denen wir geredet hatten, die waren sehr wohl im Nachgang betrachtet, auch in den Fokus von seinen perversen Vorstellungen geraten.
Dass diese Nachbarn nicht so viel mitbekommen haben vom Tatverdächtigen, das mag vermutlich ja auch daran liegen, dass er sehr viel Zeit im Internet verbracht hat. Darüber haben wir ja in der ersten Folge schon ausführlich gesprochen, dass er irre viel Zeit aufgewendet hat, um seine Opfer zu umgarnen und dann seine Puppenspielerspielchen abzuziehen. Ihr habt noch mehr herausgefunden und am Ende kam das Bild eines jungen Mannes heraus, der eigentlich so gar nicht dem klassischen Verbrecher entspricht, wenn es denn sowas gibt. Also er kommt aus einer vermögenden Familie, die hat ihm ja offenbar auch einige Möglichkeiten geboten, die in einer Villa in einem edlen Hamburger Stadtteil wohnt. Kannst du uns diesen jungen Mann noch mal ein bisschen näher bringen? Was hat den ausgemacht? Was hat er bis dahin gemacht, außer im Internet regelrecht Jagd auf Kinder und Jugendliche zu machen?
Wir wussten nach der Vorortrecherche, es ist ein wohlhabender Vater, reich geworden durch den Handel mit Medizintechnik. Und nachdem wir uns mit den Nachbarn unterhalten hatten, hatten wir eben herausgefunden, dass Shariayot wohl Medizin studiert bzw. studiert hat. Durch die Recherche kam dann eben auch heraus, dass während der Ermittlungen des Landeskriminalamts in Hamburg die Ermittler an seine Privatuniversität herangetreten waren und ihn noch bevor er von seinen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, wusste, exmatrikuliert wurde. Das bedeutet, kurz bevor es zu der Festnahme in dieser Nacht kam, musste er sein Studium beenden wegen dieser Vorwürfe, wurde darüber aber nicht in Kenntnis gesetzt, warum er diese Universität verlassen muss. Das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend, weil er hat durch diese Exmatrikulation ja irgendwie erfahren, dass im Moment irgendwas im Argen sein muss.
Das wollte ich gerade fragen. Er muss ja gespürt haben, dass irgendwas nicht stimmt, aber trotzdem war er jetzt nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich des Nachts ein Sondereinsatzkommando seine Tür aufbricht und ihn festnimmt.
Nein, das wusste er nicht. Aber es gibt ein anderes, aus meiner Sicht ziemlich interessantes Detail. Im Jahr 2023, also fast anderthalb Jahre davor, im Herbst war das, gab es an dieser Adresse und bei Sharia J bereits einen Polizeieinsatz. Man nennt das in der Polizeisprache sogenannte Gefährderansprache. Und bei dieser Begegnung, das zeigen die Ermittlungsunterlagen mit der Polizei, hatte man damals seine Wohnung bereits durchsucht. Das heißt, er hätte eigentlich ab diesem Moment, Ende 2023, wissen müssen, dass die Polizei ihn auf den Zettel hat. Und diese Gefährderansprache ist deswegen erfolgt, weil man ihm schon damals eröffnet hatte, dass das, was er dort im Internet treibt, rechtlich so bedenklich und grenzwertig ist, dass wenn er damit nicht aufhört, dass er vermutlich auch inhaftiert wird.
Und er hat trotzdem weitergemacht?
Nach derzeitigem Stand kann man davon ausgehen. Und ich finde, das zeugt irgendwie schon von einer ungeheuren Abgebrühtheit, wenn man überlegt, wie viele Stunden Material die Ermittler sichergestellt haben. Wie viele Hunderte von Dateien und Filmchen, die er da vom Bildschirm abgefilmt und aufgezeichnet hat, wo sich Kinder selbst verletzt haben, selbst gedemütigt und gequält haben. Und ich habe mich gefragt, wenn er doch weiß, dass die Polizei ihn auf den Zettel hat und er das trotzdem so weitertreibt, dann musste er doch in irgendeiner Form ein Gefühl haben, sich unantastbar zu fühlen oder unbesiegbar. Also so nach dem Motto, ich bin eh schlauer als die Polizei mit meinen technischen Möglichkeiten und vielleicht hat er auch gedacht, ich habe ja jederzeit die Gelegenheit, dieses Material zu vernichten.
Das klingt wirklich ungewöhnlich. Wie erklärst du dir denn dieses Verhalten?
Also das Grundproblem war natürlich zu dem Zeitpunkt, als es diesen Einsatz 2023 und diese Gefährderansprache gab, dass die Polizei sicherlich Erkenntnisse hatte, aber eben noch nicht rechtssicher diese dokumentierten und vielleicht auch zum damaligen Zeitpunkt vorgeworfenen Taten nachweisen konnte. Es gab die Hinweise vom FBI und die Ermittler wussten natürlich auch Bescheid, in welchem Bereich er sich bewegt hat und wo er im Netz überall agiert hat. Man konnte aber nicht alles nachweisen. Heute weiß man, dass sicherlich während den Ermittlungen nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Aber, und das ist wirklich das eigentlich Schlimme an der Sache, dass er mit dem Wissen, dass die Behörden ihm diese Sachen bereits vorgehalten haben, sein Vorgehen einfach so fortgesetzt hat, mit seinen Opfern weiterhin im ständigen Austausch war, schlimmste Straftaten begangen hat. Das ist wirklich erschreckend. Ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich über diesen Fall nachdenke, dass ihm das einfach egal war, sodass er einfach aufgrund dieser sexuellen Befriedigung, die er darin natürlich gewonnen hat in diesem perversen Material, das scheinbar so intensiv fortgesetzt hat, dass er das einfach ignoriert hat, diese Gefahr durch Strafverfolgungsbehörden.
Naja, komplett ignoriert scheint er es allerdings auch nicht zu haben. Es gab zumindest einen Moment des Zweifelns. Wir konnten in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Tagebucheinträgen von Sharia J einsehen. Und auch wenn wir sie nicht wortwörtlich wiedergeben können, so können wir doch zusammenfassen, was in der folgenden Notiz uns aufgefallen ist.
Falls das herauskommt, hat das Konsequenzen für mich. Falls irgendjemand den letzten Teilnehmer sieht und mein Instagram-Account angezeigt wird, die Ermittlungsbehörden können meine IP-Adresse sofort herausfinden, dann bin ich erledigt.
Du hast gerade kurz das Anwesen beschrieben, auf dem er gewohnt hat mit seiner Familie, die nach allem Anschein intakt war, zumindest wirkt es ja nach außen so. Wie kann es denn sein, dass in dieser Familie niemand etwas mitbekommen hat? Also, ich weiß jetzt auch nicht, was meine Kinder auf ihren Handys so treiben, aber ich würde mir anmaßen, dass ich mitbekäme, wenn sie 24 Stunden rund um die Uhr vor dem Computer sitzen. War das da in der Villa, der elterlichen Villa, räumlich so getrennt, dass das keiner mitbekommen hat? Oder hat es die Eltern nicht interessiert? Konntest du da ein bisschen reingucken in diese Verhältnisse?
Als es im Jahr 2023 dann im Herbst zu dieser Gefährderansprache kam und eben Sharia J. eröffnet wurde, dass er damit aufhören solle, weil sonst schwerwiegende Konsequenzen drohen, da war er dann auch schon volljährig. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt musste auch kein Elternteil mehr dabei sein, rein rechtlich. Aber dass jetzt ein Vater mit der Vorgeschichte dieses Verhöres im Jahr 2021, wo die Mutter im Polizeipräsidium dabei war, nicht weiß oder wissen möchte, warum am Ende eine Schar an Ermittlern in seinem Haus auftaucht, in dem diese ganze Familie wohnt, auf drei verschiedenen Stockwerken, das glaube ich ihm wirklich nicht. Man muss sich das so vorstellen. Oben wohnte Sharia J., in der Mitte die Eltern und im Erdgeschoss wohnte der Bruder von J. mit dessen Frau. Und auch wenn man weiß, dass er dort stundenlang am Tag vor diesem Computer saß, ist es einfach nicht plausibel, nicht zu wissen, dass da mit der Vorgeschichte Dinge passiert sind, die so einfach hätten nicht passieren dürfen.
Ich wusste das nicht, kann man ja häufig auch gleichsetzen mit ich wollte das nicht wissen oder ich habe es nicht aus ihm herausbekommen, er hat mir nichts erzählt. Da ist dann eine Sprachlosigkeit in der Familie und Kinder kommen mit Dingen durch, weil sie einfach nie besprochen wurden. Du hast vorhin kurz angerissen, dass Sharia J. Medizin studiert hat und dann an der Uni rausgeflogen ist, weil zumindest dieser Hochschule die Vorwürfe bekannt waren. Die Wahl des Studienfachs ist insofern auch makaber, weil Sharia J. später offenbar nicht etwa Menschen helfen wollte, als Arzt zum Beispiel, sondern weil er sich damit einen schnellen und problemlosen Zugang verschaffen konnte, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Hier nochmal ein Auszug aus dem psychologischen Gutachten.
Aus hiesiger Sicht erscheint die Entscheidung von Herrn J., ein Medizinstudium zu beginnen, als folgerichtige Konsequenz seiner dominanten, drängenden und abweichenden sexuellen Fantasien, die auf die Befriedigung und Auslebung dieser Neigung abzielen. Das Studium der Medizin und der damit verbundene Zugang zu besonders sensiblen, von menschlichem Leid geprägten Bereichen, etwa der Versorgung schwerst verletzter Patienten in der zentralen Notaufnahme, chirurgischen Eingriffen am offenen Herzen oder der Behandlung psychisch stark belasteter Menschen in der Psychiatrie, sowie die ständige Konfrontation mit dem Kampf zwischen Leben und Tod, entsprechen exakt dem Kern seiner beschriebenen Neigungen. Beispielhaft sei eine Fantasie genannt, bei der er sich den Suizid eines Opfers vorstellt, während er dessen Augen fixiert, um den Moment des Auslöschen des Lebens zu erleben, verbunden mit sexueller Erregung, ebenso wie mit Verstümmelungen oder dem Geschlechtsverkehr mit Verstorbenen, also der Nekrophilie.
Du hast auch einen Kommilitonen gesprochen, der dir noch ein bisschen mehr zu Sharia J. erzählen konnte.
Richtig, die beiden haben zusammen an einer Privatuni Medizin studiert in Hamburg. Das ist eine Einrichtung, da sind, ich will nicht sagen, da kaufen sich junge Menschen ihren Abschluss, aber die Rahmenbedingungen, wenn man viel Geld hat, sind sehr einfach, dort ein Studium aufzunehmen, weil man halt dafür bezahlt. Der Austausch mit dem Informanten, der mit mir da Kontakt hatte, erfolgte tatsächlich nur schriftlich über WhatsApp. Ein Telefongespräch kam für ihn einfach nicht in Frage. Und er hat mir auch gesagt, er möchte, ganz wichtig, anonym bleiben, was ich natürlich auch so respektiert habe. Deswegen sprechen wir seine schriftlich verfassten Nachrichten an mich an dieser Stelle mit einer neutralen Stimme nach.
Ich bin mir nicht sicher, ob du es weißt, aber Sharia war der Jahrgangsvertreter im ersten Studienjahr und auch im folgenden Semester. Er hat sich auch freiwillig als studentischer Buddy gemeldet. Das war bei uns an der Uni eine Rolle, bei der man neuen Studierenden helfen und sie bei der Orientierung unterstützen sollte. Auf dem Papier war es so, dass Studierende aus seinem Jahrgang mit Anliegen zu ihm gehen konnten und er sollte das dann an die Uni weitergeben. Meiner Meinung nach mochte ihn niemand wirklich, ehrlich gesagt. Viele haben ihn ziemlich gehasst. Viele haben ihn als weird angesehen. Ich hatte den Eindruck, dass er ziemlich früh schon zum Ziel von Spott wurde, weil er ständig versucht hat, Mädchen anzugraben. Als das jetzt alles rauskam, waren einige Studenten, vor allem die, die ihn besser kannten, gar nicht so überrascht. Sie haben eher so Sachen gesagt wie, ich hab's geahnt.
Das sind überaus interessante Einblicke.
Ja, mich hat das auch sehr, sehr interessiert, was er da so beigetragen hatte. Und der Kommilitone hatte mir im Nachgang auch noch ein Foto zugeschickt, wo man Sharia J. mit Sakko und sehr adrett gekleidet sieht darauf. Auch da hat er einen Ausdruck und einen Blick auf diesem Bild, der mit unserem heutigen Wissen einfach sehr, sehr gruselig wirkt.
Dazu kommen ja auch noch die Protokolle der Chats, die der White Tiger mit Gleichgesinnten führte. Auch die geben Einblick in eine zutiefst gestörte Gedankenwelt.
Kollegen des NDR konnten Teile dieser Chats einsehen und berichten davon, dass sich Sharia J. dort auch antisemitisch und rassistisch geäußert hat. Er redet da davon, dass er, Zitat, weißer als einige Deutsche, Zitat Ende, sei. Und dass die Iraner, seine Familie stammt ja aus dem Iran, eigentlich Arier seien, die Hitler im Dritten Reich willkommen geheißen habe. Er schreibt in diesen Chats, dass er gern Muslim wäre, weil er dann, Zitat, die Juden ausrotten könne. Wenn man dazu noch weiß, dass er sich in die Urhaft jetzt eine Bibel hat schicken lassen, dann wird mehr als deutlich, wie verquer diese Gedankenwelt dieses Mannes offenbar ist.
Und wie er teilweise als eine Art tickende Zeitbombe durchs ganze reale Leben gewandelt ist. Dazu nochmal ein paar Eindrücke aus seinem Tagebuch.
Gestern war ein spezieller Tag. Ich war nicht in der Schule, weil ich Frau und ihren Unterricht nicht leiden kann. Was sie erzählt, interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich habe mal die Flüssigkeit aus einem Corona-Test auf ihrem Pult verkippt. Das fand sie so eklig, als hätte ich was weiß ich was gemacht. Ich habe das dann weggewischt, aber sie musste trotzdem noch Desinfektionsspray draufsprühen. Sie hat dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Als ein anderes Kind sie was gefragt hat, hat sie sofort geantwortet. Ich habe sie dann gefragt, warum sie mich ignoriert. Und sie meinte nur, ach, Sharia. Ha, manchmal stelle ich mir vor, wie ich ihr eine reinhaue.
Ich fasse also nochmal zusammen. Da ist also ein Typ, der im echten Leben keine sozialen Anschlüsse schafft, keine Kontakte zum anderen Geschlecht hinbekommt, auch sonst irgendwie seltsam wirkt, der sich dann aber in wichtige Posten wählen lässt, um wenigstens ein bisschen Bedeutung zu kommen, die so ein Amt verleihen mag. Der sich aber gleichzeitig in seinem anderen digitalen Leben als gottgleicher Sektenführer aufspielt, als Strippenzieher, der diese wehrlosen, hilflosen, psychisch labilen Kinder für sich tanzen lässt und die alles machen müssen, was er ihnen befiehlt. Ich würde dazu gern noch einmal ganz kurz eine Einschätzung von Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel einspielen.
Der Beschuldigte und die anderen Täter in seinem Netzwerk suchen sich gezielt die Schwächsten aller möglichen Opfer heraus, ganz überwiegend Kinder im Alter von 11, 12, 13 oder 14 Jahren, die zudem noch psychisch labil sind und zum Beispiel in sogenannten Suizidforen Hilfe suchen. Dort lauern dann die Täter, die sie in hochmanipulativer Weise emotional abhängig und gefügig machen, sie demütigen, erpressen und psychisch unter Druck setzen, um sie dazu zu bringen, vor laufender Kamera sich fürchterliche Verletzungen beizubringen, bis hin zu einem live aufgenommenen Selbstmord.
Jedem Menschen, der Kinder hat, muss da ein Schauer über den Rücken laufen, wenn man sich das anhört. Dieses 764-Netzwerk, mit dem werden wir uns in der nächsten Folge noch sehr intensiv beschäftigen. Vorher möchte ich aber noch einmal bei unserem Tatverdächtigen Sharia J. bleiben. Der Polizeipräsident hat es gerade kurz angerissen, wie sich diese Täter ihren Opfern genähert haben. Bei diesem ganz konkreten Fall, bei den Vorwürfen, die ihm jetzt gemacht wurden. Wie hat er es geschafft, sich das Vertrauen seiner Opfer zu erschleichen?
Im Fall des 13-jährigen verstorbenen Kindes aus den USA ist es mir eigentlich sehr banal gewesen. Dieser Junge ist nach meinen Recherchen zunächst in einem Forum unterwegs gewesen. Dieses Forum, dann auch ein Discord-Channel, also ein Kanal, wo sich Menschen per Videochat austauschen, diente dazu, sich über Kunst und künstlerische Werke zu unterhalten. Also im Prinzip ging es da um Interessen von jungen Menschen, die das gleiche Hobby haben, wo man einen sehr kumpelhaften und ungezwungenen Austausch hatte, Interessen abgefragt wurden untereinander, welche Projekte man hat, was einen interessiert. Einfache Sachen, ich würde sagen, mit denen sich eben auch 12- und 13-Jährige auseinandersetzen und sich gegenseitig erzählen. Und über diesen Weg hat man dann in ganz, ganz langsamen und auch aufbauenden Gesprächen immer mehr Vertrauen geschöpft. Das zeigen die Ermittlungen, dass das ein sehr, sehr langsamer Aufbau war von dem Tatverdächtigen. Und dieses Vertrauen, diese Nähe, die dann eben dadurch auch hergestellt werden konnte, hat Sharia J. am Ende dazu eingesetzt, darauf hinzuwirken, diese jungen Menschen so zu manipulieren, dass sie dann am Ende ihm hörig wurden, muss man schon fast sagen.
Aus dem Haftbefehl geht hervor, dass dieser junge Amerikaner nicht sein einziges Opfer war. Es gibt da auch ein Mädchen aus Finnland, das eine ganz wichtige Rolle spielt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Die erwähnte Finnin hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Rolle in diesen Ermittlungen, wie sie eben in dieser Akte auftaucht. Auch sie ist ein Opfer, was die Staatsanwaltschaft identifizieren konnte, mithilfe des FBIs. Und dieses Mädchen war im Prinzip am Anfang eine Art Bindeglied zwischen dem 20-Jährigen aus Hamburg und dem 13-Jährigen aus den USA. Man muss ganz klar betonen, sie selbst wurde auch Opfer von schlimmster körperlicher Gewalt und auch sie wurde von dem 20-Jährigen zu Dingen genötigt, die eigentlich auch kaum auszuhalten sind und im Detail auch so gar nicht hier ausgeführt werden können. Sie hat dann laut dem Haftbefehl dem Jungen in den USA eine Anleitung zur Selbsttötung geschickt, die der White Tiger aus Hamburg entworfen hatte. Und sie hat ihm erzählt, dass sie sich gemeinsam mit ihm umbringen wolle. Kurz vor dem Vollzug des gemeinsamen Suizides hat sie dann aber offenbar Panik bekommen und in letzter Sekunde Abstand davon genommen. Dabei war sie aber trotzdem in einer gewissermaßen passiven Rolle. Aber das lösen wir an einer anderen Stelle in diesem Podcast noch ganz genau auf.
Die Polizei war dem White Tiger ja schon länger auf den Fersen. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass es da auch mal eine Gefährderansprache gab. Jetzt mal konkret zu der Nacht, in der er dann tatsächlich aufgeflogen ist und der Zugriff der Polizei erfolgte. Wie lief diese Festnahme ab?
Sehr diskret. Kann man schon so sagen, weil, wie ich ja von den Gesprächen aus der Nachbarschaft erzählte, eigentlich keiner davon etwas mitbekommen hat. Also die Ermittler sind da zwischen 2 und 3 Uhr nachts Mitte Juni auf diesem Grundstück angerückt. Sie hatten das unzählige Male durchgeplant und durchexerziert. Auch das FBI soll dabei gewesen sein. Und ich glaube, es gab bei diesem Zugriff auch die Hoffnung, dass eventuell Sharia J. auf frischer Tat ertappt werden könnte. In einem dieser Chatrooms.
Deshalb auch nachts der Zugriff, weil er vor allen Dingen nachts viel gechattet hat?
Ja, das war offenbar der Plan. Sie hofften, dass der Computer in Betrieb ist und deshalb nicht von einem Passwort geschützt. Aber wie die Realität manchmal so ist, dem war eben nicht so. Denn Sharia J. schlief in dieser Nacht und nachdem die Polizei sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatte, haben sie ihn festgenommen, ihm den Haftbefehl verkündet und ihm über die Vorwürfe informiert. Und dann haben sie ihn zum Polizeipräsidium mitgenommen. Der oder die Computer waren aber eben aus in dieser Nacht. Dieser Plan der Polizei ist deshalb wohl nicht ganz aufgegangen.
Gleichzeitig wurde dann seine Wohnung auf den Kopf gestellt und verschiedenste Speichermedien sichergestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und darauf waren hunderte von Filmen, sogenannte Screen Records, also Aufnahmen von seinem Bildschirm, aus Gesprächen und Fotos seiner Opfer und so weiter. Und dann soll es noch ein Dokument gegeben haben, das ich ganz besonders abstoßend fand, nämlich so eine Art Anleitung zum Suizid.
Weil du ja auch gerade gesagt hast, dass sie unzählige Abertausende von Dateien sichergestellt haben. Durch die, ich will mal sagen, Auswertungen aus vorherigen Einsätzen und sicherlich auch in einer Form eine technische Überwachung, die es seit der Gefährderansprache 2023 gab, hatten die Ermittler schon einen gewissen Anteil an Beweismitteln. Also sie hatten diese Dokumente und diese abstoßenden, widerlichen Taten, die dokumentiert waren. Und am Ende dient natürlich die Durchsuchung die es dann jetzt bei der Festnahme dazu gegeben hat, zusätzlich dazu Material, was vielleicht nicht in Form von Datenträgern existiert, die außerhalb des Netzes gespeichert sind, sicherzustellen.
Wir müssen an dieser Stelle einen Einschub machen, denn du hast die Anwältin von Sharia J. für ein Interview gewinnen können. Dr. Christiane Yüksel und du, ihr habt rund 20 Minuten miteinander gesprochen. Es ging dabei unter anderem um die Nacht der Verhaftung ihres Mandanten. Und um ein paar Details, die ich ziemlich, nun ja, interessant fand. Am besten, wir hören da jetzt mal rein.
Also er ist im Schlaf überrascht worden und ist zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Raubüberfall handelt.
Wie kam es zu der Annahme?
Weil dunkel gekleidete Menschen in sein Zimmer gestürmt sind, bewaffnet, aus dem Schlaf gerissen. Und er hat ja nicht damit gerechnet, dass er verhaftet wird. Da, ja, war halt seine erste Annahme so ganz spontan, es handelt sich um einen Raubüberfall.
Und wie ging es dann von Ihren Mandanten in der Nacht weiter?
Er wurde abgesondert von seinen Eltern und von dem Bruder, der auf der Toilette überrascht wurde und wo die Ermittler auch zunächst dachten, dass das vielleicht mein Mandant ist. Der hat über 5 Minuten gefesselt, gehockt, warten müssen, bis dann klar war, wer er ist.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, Sharia J. musste vorher schon einmal auf einer Polizeiwache vorsprechen. Und es gab bei ihm zu Hause eine Gefährderansprache. Danach so gar nicht damit gerechnet zu haben, dass die Polizei ihn festnehmen könnte, das halte ich zumindest für fragwürdig. Aber diese Version von Frau Yüksel steht. Ebenso wie ihre Ansicht zum Mordvorwurf in der Anklageschrift. Sie geht nämlich davon aus, dass ihr Mandant nicht wegen Mordes bestraft werden wird.
Den Mordvorwurf sehe ich als nicht haltbar an. Zu den anderen Vorwürfen möchte ich mich noch nicht äußern.
Stattdessen hat die Verteidigerin in eurem Gespräch eine etwas andere Theorie vertreten und dabei, das kann man glaube ich schon sagen, einige Vorwürfe versucht zu relativieren.
Es ist in erster Linie belastend, weil mein Mandanten einem so großer Vorwurf gemacht wird und ich ein bisschen Sorge habe, dass er so für Fehler, die bei Eltern in der Gesellschaft, im Internet passieren, dass er sozusagen dafür hängen soll. Hinsichtlich jetzt der Akten und Beweismittel, die ich mir angeguckt habe, sind es sicherlich auch Bilder dabei, die nicht schön sind, aber das ist natürlich immer eine persönliche Ebene. Wenn der Polizeipräsident sagt, es ist unvorstellbar, das Schlimmste, was er gesehen hat, dann muss ich sagen, ja, das ist ein persönlicher Eindruck, der muss nicht für andere Menschen gelten.
Es ist ja vollkommen klar, dass ein Anwalt oder eine Anwältin eine Verteidigungsstrategie hat und dann versucht, diese entsprechend zu unterfüttern. Die Frage, die das Gericht am Ende beantworten muss, ist, wie glaubwürdig ist das denn alles?
Als Laie könnte man jetzt meinen, wenn man das so hört, dass es eine Ausrede des Täters ist. Vielleicht noch ein Beispiel dazu aus meinem Gespräch mit Frau Yüksel.
Also zu klären ist ja eigentlich, ob das Deepfakes vielleicht sind, ob das wirklich Dinge waren, die sich auf dem Rechner meines Mandanten befunden haben, ob er die erhalten hat, ob er sie weitergeschickt hat. Also da sind noch viele Fragen zu klären.
Was meinen Sie mit Deepfakes?
Theoretisch können das ja Videos oder Fotos sein, die gar nicht real sind.
Also Sie meinen die beschlagnahmten Inhalte oder die versendeten Inhalte, ja, die es in dem strategischen Verfahren gibt?
Richtig.
Okay. Also Sie meinen, dass aus Ihrer Sicht mit noch nicht gesicherter Wahrscheinlichkeit feststeht, dass das, was quasi von Ihrem Mandanten aus geteilt worden sein soll, überhaupt real existierend ist, oder wie kann man das verstehen?
Ja, richtig. Also wenn ich einen Horrorfilm sehe, dann weiß ich eigentlich auch, dass der Schauspieler da gerade nicht ermordet wurde. Das ist, also es in diesem Fall stecken wirklich noch viele Fragezeichen.
Auch das finde ich eine vorsichtig formuliert ungewöhnliche Einschätzung. Jan-Henrik, du hast dann mit Frau Yüksel auch noch ein Weilchen über den Gefängnisalltag ihres Mandanten gesprochen und dabei hat sie dir ein bisschen was erzählt, das vielleicht auch nochmal Rückschlüsse auf seinen Charakter zulässt.
Richtig, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie er jetzt nach seiner Verhaftung das Leben dort bestreitet und davor eingeschoben, bevor die Anwältin dazu nochmal ein bisschen erzählt, ist es mir durch Recherchen gelungen, herauszufinden, wie sein Seelenleben dort ist. Also wir haben einen Verdächtigen, der dort wirklich sehr abgetrennt von anderen lebt und sehr, sehr verschlossen ist. Und ich fand das sehr spannend, was mir da von meinen Informanten erzählt wurde, wie er sich dort so gibt und sein Alltag ist. Dann habe ich Rechtsanwältin Dr. Yüksel nochmal um ihre Einschätzung und Perspektive zu dem Leben von Sharia J. hinter Gittern befragt.
Er ist abgesondert von anderen. Er hat einen Fernseher jetzt oder Zugang, eine Stunde Fernseh, eine Stunde Ausgang, weil leider es Probleme mit der Wäsche gab und da auch verhindert wurde, dass er die Wäsche bekommt, hatte er keine Regenjacke und auch sonst keine dickere Jacke, sodass er dann von dem Ausgang teilweise wetterbedingt nicht Gebrauch gemacht hat. Er macht sich Sorgen um die Eltern, dass die sich eben Sorgen um ihn machen. Die Mutter hat ja nun leider auch einen Selbstmordversuch unternommen, war in der Klinik. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber es wird da auch gesprochen. Also auch Justizbeamte reden da mal mit ihm. Inwieweit er da was weiß, kann ich nicht sagen. Ich habe ihm das nicht erzählt. Aber seine Mutter hatte ihn jetzt besucht, auch mit ihm gesprochen. Aber natürlich ist es auch für ihn eine hochbelastende Situation, weil er ist ja nicht alleine. Er hat Eltern, er hat einen Bruder. Und da gibt es natürlich Freunde der Eltern, die, damit kann er ja rechnen, die natürlich auch nachfragen. Er hat auch mittlerweile mitbekommen, dass sehr viel in der Presse berichtet wird und dass er ja auch leider klar abgebildet war. Da macht er sich schon Gedanken.
Wir lassen das jetzt mal so stehen und kehren zurück zu der Verhaftung bzw. dem, was davor schon passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, als es die Gefährderansprache durch die Polizei gab, war ja der 13-jährige Junge aus den USA schon tot. Ist das im Nachhinein deiner Ansicht nach nicht ein ziemlich riskantes Spiel der Ermittler? Also erstmal weiter Material sammeln zu wollen und dabei aber wissend, dass dieser Typ, der da sitzt, versucht, Kinder in den Tod zu treiben?
Das Landeskriminalamt in Hamburg hat bei der Veröffentlichung der Vorwürfe auf dieser Pressekonferenz zwar verdeutlicht, dass nach dem Tod des 13-Jährigen der Hamburger Verdächtige überwacht wurde. Sie haben aber eigentlich nicht erläutert, wie das funktioniert haben soll. Vor allem, wie sie verhindert hätten, dass sich irgendwo auf der Welt noch ein Kind umbringt. Und weil du es vorhin auch ja angesprochen hast, damals wurde ja eine Anleitung gefunden in den Sicherstellungen, die eben genau erklärt, wie man sich jetzt selbst zu suizidieren habe. Also quasi wie der White Tiger seinen Opfern nahegelegt hat, sich umzubringen. Das war auch die Anleitung, die unter anderem dieses finnische minderjährige Mädchen erhalten hat, um dann dem 13-Jährigen in Amerika zu sagen, wie er sich umzubringen hat.
Weißt du, ob Sharia J. dieses Dokument geschrieben hat oder geisterte das einfach schon länger durch dieses Netzwerk?
Das weiß ich Stand jetzt nicht. Also dieses 764 Network aus den USA, das ist natürlich schon eine Grundlage gewesen für diese sexuellen Fantasien und auch für die daraus resultierenden Straftaten, die Sharia J. vorgeworfen werden. Aber ob er jetzt selber diese Anleitung geschrieben hat oder sie nur durch viele Sachen zusammengesetzt hat, das weiß ich nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Ermittler am Ende genau herleiten können, ob er alles, was in diesen Suizidanleitungen aufgeführt ist, selbst so verfasst hat.
Das sind schon außergewöhnlich abartige Dinge, die du da geschildert hast, die der White Tiger begangen haben soll. Aber um ehrlich zu sein, fast noch gruseliger finde ich genau das, was du jetzt gerade ansprichst, dass er eben nämlich nicht allein war. Er war kein Einzeltäter, sondern Teil einer Community von perversen Sadisten, die es auf die Schwächsten abgesehen haben. Was sind das für Menschen? Und wie konnten sie ein so gigantisches Netzwerk aufbauen? Warum hat sie niemand gestoppt?
764, does that mean something?
Yeah, yeah, the guy who founded 764, he's from Texas, and 764 was the beginning of a zip code where he lived. Of course, he's now in prison for decades, but that's how the group got the name.
in der nächsten Folge von White Tiger, ein Kindermord im Internet.
White Tiger, ein Kindermord im Internet, ist eine Produktion von Bild und den Wake Word Studios. Hosts: Kai Feldhaus und Jan-Henrik Dobas. Skript und Storytelling: Stefan Rommel, Kai Feldhaus und Jan-Henrik Dobas. Sounddesign und Postproduktion: Fabian Schäffler. Produktionsplanung: Miriam Aberkane.